Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Girls on the Dance Floor. Hier geht es um Bewegung, Mut und Verbindungen. Mut, sein Mindset zu bewegen und Verbindungen zwischen Menschen und vor allem die Verbindung zu deinen Potenzialen. Wir wechseln gemeinsam die Perspektive. Wir lassen das los, was uns nicht mehr dient. Und wir stärken alles, was uns glücklicher und selbstbestimmter werden lässt. Ich werde dir inspirierende Menschen vorstellen, die mich auf meinem Weg geprägt, inspiriert und begeistert haben. Es geht um jede Menge Bewegung. Bewegung zu deinem glücklichsten Du. Wir stretchen in dir, was dich noch zurückhält. Wir steigern alles, was dich in Bewegung bringt und dir Energie schenkt. Und dabei feiern wir unseren absolut Lieblingsmuskel, den Lachmuskel. Und ich freue mich jetzt auf dich und unsere Reise. Let's dance! Woo!
Hallo ihr Lieben und hallo liebe Kaya.
Hallo.
Ich freue mich total, dass du mir gegenüber sitzt. Ich habe gerade gesagt, ich habe dich in einem Workshop kennengelernt, weil meine Freundin mir deinen Workshop zum Geburtstag geschenkt hat. Und damals wollte ich mich unbedingt noch weiter mit Ahnenarbeit beschäftigen und dann schenkt sie mir dieses Dein Workshop, und den hatte ich im Januar. Der war in Hamburg und der war so besonders, der war so, also der hat wieder so viel in mir bewegt, dass ich danach dachte, oh Gott, ich muss unbedingt dich in den Podcast einladen. Und ich meinte heute Morgen zu meinem Mann, ich freue mich so sehr, dass ich meiner Community dieses Geschenk machen kann, mit dir darüber zu sprechen. Also von Herzen danke, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir über Ahnenarbeit sprichst.
So, so gerne. Also wenn es irgendetwas gibt, worüber ich, glaube ich, den ganzen Tag sprechen kann, dann ist es Ahnenarbeit. Von daher freue ich mich total, hier zu sein.
Ach, schön. Ja, und das ist eigentlich auch genau die allererste Frage, die ich habe. Was hat dich persönlich zu dieser Ahnenarbeit geführt? Gab es da irgendwie so ein persönliches Erlebnis oder irgendwas, dass du gemerkt hast, erstens, das ist mein Thema und zweitens, das ist meine Berufung?
Ja, also das hat so zwei verschiedene Ebenen. Das heißt, ich muss immer irgendwie so zwei Geschichten erzählen. Es gibt nicht diesen klassischen Hollywood-esken, ne, Badezimmer-Moment, wo man zusammenbricht und dann, tada, öffnet sich was. Und ich finde es auch wichtig, das immer wieder zu sagen, weil ich glaube, wir suchen so sehr nach diesem Moment immer. Und wenn wir den nicht haben, denken wir, oh, dann ist das nicht meine Aufgabe oder dann ist das nicht mein Schicksal. Und ich glaube, das ist was wir direkt zur Seite schieben können, weil das ist so diese alte Heldengeschichte, ne, wo es dieses eine Momentum gibt und dann danach verändert sich die Welt. Und ich glaube, als Frauen dürfen wir auch ganz andere Wege gehen. Also das mal so vorab direkt. Und für mich war es so, es gibt so diese zwei Ebenen. Ich bin aufgewachsen und habe als Kind immer Menschen gesehen, die andere offensichtlich nicht sehen konnten. Und da habe ich ganz lange nicht drüber geredet, weil als ich drüber geredet habe, habe ich so gedacht, okay, irgendwie bin ich die Einzige. Und ich hatte damals, als ich klein war, also da wirklich klein war, gab es noch nicht so einen richtigen Raum dafür. Und das Thema Ahnen war auch noch nicht so, also es ist ja immer noch nicht mainstreamig, aber es ist wenigstens so, dass man mittlerweile sagt, okay, man weiß, worum es geht. Das gab es als damals nicht. Das heißt, früher hat man noch über tote Menschen geredet und über Verstorbene, die irgendwie so durch die Gegend wuseln. Und mir ist es auch lange nicht klar gewesen, mir ist das erst in der Retrospektive wirklich so klar geworden, als meine Mutter irgendwann zu mir meinte, da war ich in der Pubertät und dann sagte, ja, das war so schön, als du früher mal alleine im Garten gespielt hast, du hast dich so gut beschäftigt. Und ich dachte mir so, was meint sie genau? Weil in meiner Welt war ich nicht allein. Und dann bin ich größer geworden und ich habe immer Verstorbene um mich gesehen, also tote Menschen. Und ich konnte es damals einfach auch nicht einordnen, weil meine Mutter war zwar auch sehr spirituell, nur das war nicht ihr Thema. Also das war wirklich so gar nicht ihr Thema. Und so bin ich groß geworden, habe das immer wieder zur Seite geschoben. Ich hatte so eine Phase, da war ich so 14, da war ich so goth. Ich weiß nicht, ob sich die einen oder anderen daran erinnern. War eigentlich überhaupt nicht mein Ding, aber es hatte ja so ein bisschen was mit den Toten zu tun. Und das hat mich total, also die Musik fand ich nicht so mega. Ich fand das auch nicht unbedingt mega, mich die ganze Zeit so schwarz zu kleiden. Ich habe es alles mitgemacht, weil ich dachte, ah, und da gibt es vielleicht was für mich. Habe dann gemerkt, nee, da geht es um ganz andere Dinge. Und dann bin ich größer geworden und das war halt so ein Bestandteil meines Lebens. Ich habe da nie wirklich drüber geredet und auch nicht so richtig viel mitgemacht. in dem Sinne. Und bin dann erwachsener geworden und habe dann angefangen, damals im Studium schon, mich in die Richtung Coaching zu entwickeln, Moderation, interkulturelle Arbeit und so. Und habe, wie man das so damals gemacht hat, eine Coaching-Zertifizierung nach der anderen gemacht. Ne? Ich war immer sehr strebsam. Und bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, da habe ich dann schon in Hamburg gewohnt, wo ich gemerkt habe, ich drehe mich im Kreis. Also ich habe Themen, die gehe ich ganz ordentlich an mit diesen ganzen kognitiven Coaching-Methoden, mit den Energiearbeitsmethoden, mit all dem, was ich hatte. Und trotzdem sitze ich da ein paar Monate später wieder und habe die gleichen Themen. Und ich weiß nicht, das ist vielleicht das, was die eine oder andere auch kennt, ne, wo man dann so denkt, boah, ey, habe ich da irgendwas falsch gemacht? Liegt es an mir? Habe ich das nicht richtig gemacht? Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Ich kann meine Wand mit diesen Zertifikaten pflastern, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Die Amis machen das ja manchmal auch immer so schön. Und trotzdem kriege ich die Themen nicht gelöst. Und ich habe auch von meinen Ausbildern und Ausbilderinnen irgendwie echt so blöde Kommentare gekriegt, wie, dann hast du es nicht richtig gemacht oder dann musst du es nochmal machen. Ich dachte so, nee, ich drehe mich hier im Kreis. Und es gab für mich diesen Moment, wo ich wirklich da saß. Es war ein Samstagnachmittag in meiner wunderschönen Hamburger Altbauwohnung zu der Zeit. Ne, schön auf dem großen weißen Sofa, Stuck und alles war irgendwie Suche. Und ich dachte mir, es ist alles Kacke. Weil irgendwie funktioniert das nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe wirklich nochmal so in mich gefühlt, habe gesagt, ich lasse jetzt all das draußen vor und habe in mich gefühlt und bin tiefer rein und bin tiefer rein. Und irgendwann habe ich gemerkt, so mit den Themen, die ich hatte, da kommt was aus mir hoch, wirklich eine Stimme, die dann nachher in sowas wie so ein Schrei, es war gar nicht so eine Hase, sondern das war so boah, überging, wo ich dachte, das bin nicht ich. Da ist irgendwas in mir, das bin nicht ich, da kann ich überhaupt nicht mich mit verbinden. Und dann war es eigentlich wie, als ob meine ganzen Synapsen so klack, 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 klack gemacht haben. Und irgendwann schloss sich sozusagen für mich der Kreis zu merken, ah, okay, in meinem Kern gibt es etwas, was nicht ich bin, was aber die ganze Zeit mich beschäftigt. Das heißt, solange ich mit den Methoden bei mir gucke, komme ich nicht weiter. Und dann, und das hat wirklich ein bisschen gebraucht, so 2, 3 Wochen später hat so klack gemacht, so dieses, okay, ich sehe die ganze Zeit Verstorbene, das sind ja Ahnen von anderen Leuten, dann gibt es ja auch in mir eventuell diejenigen, die hier hängen und die noch nicht hinübergegangen sind. Und so hat sich das in einem sehr individuellen Prozess an sich bei mir gesetzt. Und dann habe ich mich aufgemacht und habe versucht herauszufinden, was ist da eigentlich los. Und damals, das ist jetzt über 20 Jahre her, da gab es noch kein Buch in dem Sinne, sondern das ist so auch wirklich die Phase, wo ich dann angefangen habe zu recherchieren, zu gucken, was gibt es in unseren Breitengraden und auch angefangen habe, bewusst in andere indigene Kulturen vor allem zu gucken, um zu gucken, wo gibt es Inspirationen, Querverbindungen, die ich wieder mit zurücknehmen kann und wo ich dann hier weiter recherchieren kann. Und so bin ich zu dieser Arbeit gekommen. Das ist immer eine total lange Antwort. Und gleichzeitig finde ich das wichtig zu merken, es gibt eben diese beiden Aspekte, die da zusammengekommen sind. Und dann habe ich halt wirklich für mich so gemerkt, ich habe immer mit Ahnen gearbeitet, aber es waren einfach nie meine eigenen. Also die Menschen, die ich gesehen habe, die habe ich immer hinübergeschickt. Und dieses wirklich, diese beiden Dinge zusammenzubringen und zu merken, okay, da gibt es was, was größer ist als wir. Und was für mich eigentlich total logisch ist, wenn wir es einmal sacken lassen. Und das hat eben auch meine Perspektive auf die ganze Coaching-Branche komplett verändert. Und dann habe ich angefangen, die Arbeit zu entwickeln, Methoden zusammenzusuchen, um was Eigenes daraus zu entwickeln.
Mega spannend. Ist es so, leider ist mein Drucker jetzt gerade angegangen. Das heißt, wenn irgendjemand das hört, es ist manchmal soll das ja, ne? Das sind ja diese, es gibt ja keine Zufälle. Weil du meintest, du hast mit dieser, in der Vergangenheit diese Verstorbenen gesehen und erstmal überhaupt gar nicht den Zusammenhang verstanden. Ist es an, aber, und dann hast du gesagt, okay, die hängen fest. Ist das Ahnenarbeit? Also ist sozusagen Ahnenarbeit die feststecken oder ist Ahnenarbeit auch die schon drüben sind? Also wo man das Gefühl hat, die sind eigentlich schon ready und die sind happy und die machen da ihre Party mit ihren Seelen.
Also wir sind ja gerade im deutschsprachigen Raum, kümmern wir uns ja gerne um die Probleme. Und deswegen kommen die meisten Menschen, wenn es um Ahnenarbeit geht, erstmal auf die da noch das Trauma haben. Also im Prinzip all diese epigenetischen Prägungen. Und epigenetische Prägungen sind die Sachen, die nicht unsere DNA sind, weswegen deine Nase so aussieht wie deine Nase und meine wie meine, sondern das sind quasi die Emotionen, die in den Proteininformationen auf der DNA sind. Ganz simpel mal gesagt. Und da ist natürlich das, was wir am meisten spüren als Leidensdruck, die unerlösten Traumata, Stressoren, Herausforderungen, Emotionen, die Loops, die da sind. Und das heißt, Ahnenarbeit kann zum einen in die Richtung gehen. Und für mich ist es immer, dass ich auch sage, Ahnenarbeit geht auch in die andere Richtung, weil wir können uns natürlich auch mit der Weisheit und mit der Kraft und der Stärke und der Resilienz verbinden. Und ich unterscheide da zwischen den friedlosen Ahnen, das sind die, die sozusagen noch hier rumhängen, weil sie irgendein ungelöstes Thema haben, was wir eben merken. Und den friedvollen Ahnen, die allzu oft meiner Meinung nach in Ahnenarbeit ausgespart werden, weil wir uns auf die Probleme fokussieren, wo ich mir denke, warum sollen wir denn die Stärke und die Weisheit, mit der wir uns verbinden können, die wir ja auch bewusst nochmal aktivieren können, genauso wie wir bei den Friedlosen sozusagen die epigenetischen Marker stilllegen wollen, können wir sie bei den Friedvollen ja aktivieren. Und damit kommen dann beide Aspekte mit rein.
Und war das, als du klein warst und diese Verstorbenen gesehen hast, war da, hattest du da ein Gefühl von Angst oder war da ein Gefühl von Freude? Waren das irgendwie, hattest du Spaß mit denen? Also warst du in dem Garten, wenn deine Mutter meinte, ach, das ist ja super, dass du so einen Spaß alleine hast und dich so gut beschäftigen kannst?
Das
Was
war
war.
für mich, das waren einfach Menschen, die mich besucht haben. So. Also die waren einfach da. Und ich habe einfach, also dadurch, dass mir das so ging, als ich klein war, wir haben ja, wenn wir klein sind, noch gar nicht so ein Konzept von Generationen und Verstorbenen. Also den ersten bewussten Tod in der Familie. Also meine Mutter hat die Diagnose Krebs gehabt, als ich 4 war. Das heißt, das Thema war immer schon da und sie hat auch viele Menschen hinüber begleitet. Das habe ich mitbekommen. Nur das hat für mich eher so dieses, ja, dann sind die halt drüben. Aber ich habe als Kind nicht dieses Konzept von Ahnenlinie gehabt. Das haben ja viele von uns nicht. Und das ging erst überhaupt los, als meine Großmutter verstorben ist. Also das war, ach Gott, da war ich noch in der Schule, Ende Schulzeit. Und das war das erste Mal, wo bei mir nochmal so eine Deutlichkeit war von krass, mein Vater, dessen Mutter ist jetzt nicht mehr da. Und das bedeutet, der ist die nächste Generation, die geht. Und das war das erste Mal, dass bei mir das richtig Klack gemacht hat, was eigentlich Generation bedeutet, was Linie bedeutet, was Zukunft bedeutet, was das, ne, bedeutet auch, wir sind dann in das Haus von meiner Großmutter, also ich und mein Vater, um den Haushalt aufzulösen und durch diese Dinge durchzugehen. Das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass meine Großmutter ja auch jung war und irgendwie ein Leben gehabt hat. Und ich glaube, das können viele nachvollziehen, dass, weil in unserer Gesellschaft das total weggeblendet ist, weil wir so im Jugendwahn sind, dass wir überhaupt nie anerkennen, dass ältere Menschen ein Leben gelebt haben. Und das war das erste Mal, wo bei mir so eine Ahnung kam von, okay, da ist was, das funktioniert anders oder größer als das, was ich so mitbekomme, beziehungsweise das ist was, was überhaupt nicht besprochen wird. Also das, wie gesagt, das ist, da war ich jünger als 20, 17, 18, irgendwie so. Wenn wir zurückgucken, das ist jetzt 20, fast 30, 25, 30 Jahre her, ne, ungefähr, plus minus. Da waren all diese Themen überhaupt nicht präsent. Da hat man auch noch nicht, und das ist auch wichtig, dieses Thema, was wir jetzt kennen, Kriegsenkel, ne? Also das ist Kriegskinder. Das kam da so hoch, aber was hat das eigentlich bedeutet? Und deswegen hat das so einen Moment gedauert für mich, bis ich das zusammenbekommen habe, aber ich habe nie Angst gehabt oder ich war nie irgendwie schissig, sondern ich hatte das eher, da war ich dann in meinen 20ern, bin nach Hamburg gezogen. Und dann hatte ich eher so dieses, boah, Leute, ey, gib mir mal einen Moment Ruhe. Weil ich das Gefühl habe, in Hamburg ging es dann nochmal so richtig los für mich, also aus der gewohnten Umgebung auch raus. Und da hatte ich das Gefühl, die stehen alle an und sagen alle, Entschuldigung, kannst du mal gerade? Entschuldigung, ich hätte da ein Thema. Und da hat sich, wie gesagt, dieser neue Raum dann nochmal mehr aufgetan. Aber als Kind hatte ich überhaupt gar kein Konzept davon.
Was ja auch verständlich ist, weil ich meine, genau wie du sagst, wir Kinder funktionieren ja anders und dann aber auch mit so einer spielerischen Art. Trotzdem irgendwie ist es komisch, wenn ich darüber rede, weil irgendwie versteht mich auch keiner, wenn ich sage, wieso, da steht doch einer und Mama sagt, hä, wen meinst denn du? Also, und dann bist du ja schon in spirituellem Umfeld aufgewachsen, ne? Das hat ja auch nicht jeder. Das heißt, wir haben ja übersinnliche Kräfte, so wie du auch in dem Workshop meintest, wir sind ja einfach Hexen, wir sind die Nachfahren von Hexen. Und da irgendwie auch in unsere Weiblichkeit und in all diese Weisheit reinzusteppen, das ist ja, das fängt ja jetzt erst an. Und da machst du ja einfach so viel Arbeit, leistest du so viel und leisten, aber du bist einfach so viel präsent mit diesem Thema und bringst das so voran, was einfach so genial ist, um aufzuklären, um einfach zu erinnern, wo wir herkommen, was wir können. Und
Vielleicht kurz nochmal so an diesem Punkt, ne, mit diesem Erinnern. Das ist eben das, ne, also wenn ich sage, ich hatte kein Konzept und wir haben einfach kein Konzept für Ahnen, für Generationsweitergabe, das hat man vielleicht noch so im Adel, ne, wo die diesen Stammbaum hatten. Aber da eben, und dann so, ja, wir haben das schon immer gemacht. Nur wir haben eher so dieses Ding eben auch, dass wir immer noch dieses, ne, du musst deine Eltern ehren, dieses sehr christliche Bild haben, anstatt ich handle heute für die Zukunft. Wir sind total vergangenheitsorientiert und wir ehren die Vergangenheit aber nicht als Basis für das, was kommen kann. Und da zu merken, das gab es alles bei uns damals mal. Also das ist für mich immer so, das war für mich da so, als mir das klar wurde, dieses so, buff, hat es gemacht, wirklich in meinem Kopf, dieses zu merken, das, was wir in vielen anderen Kulturen kennen, was wir manchmal als so süß oder niedlich oder exotisch abtun, das gab es alles bei uns. Und damit ist es eben, ne, das, was du auch meinst, wir sind alle Hexen, wir sind alle intuitiv, wir sind alle verbunden. Bis um zu 800 nach Beginn unserer Zeitrechnung war das alles ganz normal bei uns. Und ich glaube, das ist immer wichtig, sich daran zu erinnern.
Ja, und im Patriarchat wird das halt alles komplett in eine andere Richtung, oder ist es halt einfach irgendwann. Und das ist ja auch das, dann hast du ja auch in dem Workshop so erklärt mit Kirche und was vor der Kirche war und mit den Kreuzrittern. Und das sind ja auch, wenn man sich, einerseits interessiert man sich vielleicht für Geschichte, aber das ist vielleicht nicht genau das. Und dann mit den Themen und auch aus der Perspektive einer Frau, weil, ne, wir haben dann irgendwie Geschichtslehrer, das ist ja, die sagen ja dann nicht, da gab es die Kräuterhexe und dann gab es diese Frau, die toll war, sondern es waren die männlichen. Also ohne, und das finde ich auch immer so toll, du sagst ja auch immer, es geht überhaupt nicht darum, Männer zu bashen, 0,0, sondern es geht halt mehr darum, dass es zwei Geschlechter gibt, dass es zwei Energien gibt, dass es einfach Männer und Frauen gibt und dass die Geschichte einfach auch mal aus der Perspektive einer Frau erzählt werden darf.
Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt diesen Satz, ne, jedes Zitat von Anonym ist wahrscheinlich von einer Frau. So, aber man kann natürlich einer Frau keinen Credit geben, wenn man so historisch zurückguckt. Also all diese brillanten Zitate, die man von Anonym kennt, wir können uns vorstellen, wer dahinter steckt. Und wirklich uns auch so, also wenn du das sagst mit Geschichte, ne, ich fand Geschichtsunterricht in der Schule, ugh. Ich konnte da nicht, also ich habe auch immer gedacht, worüber reden wir hier? Und ich merke jetzt, ich bin total geschichtsfanatisch geworden. Und zwar die Geschichte, die nicht von irgendjemandem aufgeschrieben wurde für irgendeinen Kriegsherrn, sondern zu gucken und zu merken, dass die Geschichte, die wir in den Geschichtsbüchern haben in der Schule, das sind subjektive Tagebucheinträge von jemandem, der die so geschrieben hat, dass derjenige, für die er diese geschrieben hat, das heißt derjenige, der gewonnen hat, Alexander der Große oder Karl der Große oder wie auch immer sie die Großen hießen, ne, so, dass der das auch gut findet, damit ich keine Schwierigkeiten kriege, wenn ich das aufzeichne. Und wenn wir uns darüber klar sind, dass das die Basis der Geschichtsschreibung ist, der Gewinner erzählt, dann wissen wir, dass wir immer nur die Hälfte der Geschichte hören. Und das war das, wo ich es dann total interessant fand, zu sagen, ich möchte mich auf die Spurensuche machen nach den unerzählten Geschichten, beziehungsweise nach den unaufgeschriebenen Geschichten. Da auch das zu merken, ne, dass diese Weisheit, die wurde vom kleinen Volk weitergegeben. Das waren orale Geschichten. Das sind Dinge, die nicht aufgeschrieben wurden. Die meisten Leute konnten damals überhaupt nicht schreiben. Und das sind einfach Sachen, wo man versucht hat, bewusst das auszumerzen. Und wenn man sich da auf Spurensuche begibt, ich sage das auch immer, auch vor allem in der Ausbildung, ne, dieses immer, dieses, wir sind Miss Marple. Wir gehen mit dieser Brille von interessant. Wo ist die nächste Spur? Oh, interessant. Und da gibt es noch eine Spur. Und Miss Marple weiß, es geht immer weiter, bis wir wirklich sozusagen die Lösung gefunden haben, mit diesem interessierten Auge dahin zu gehen. Und man sieht es ja auch heutzutage. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Diese ganzen Dinge, wo gesagt wird, ah, guck mal, der Krieger war gar kein Krieger, sondern die DNA-Analyse zeigt, es war eine Frau. Anthropologie wurde betrieben von weißen Männern, meistens christlich und offiziell heterosexuell, die mit genau dieser Brille in die Welt gegangen sind und über diese Brille patriarchal Dinge interpretiert haben. Das heißt, selbst die Interpretation der ganzen Dinge, die ausgegraben wurden, sind total biased. Und man stellt jetzt fest, mindestens die Hälfte dessen, was da damals interpretiert wurde, hält dem heutigen Stand der Wissenschaft überhaupt nicht mehr stand. Und das ist das, wo ich wirklich so merke, da gibt es einen Raum, vor allem für uns Frauen auch, zu sagen, wir nehmen da einen Platz wieder ein. Und zwar einen Platz, der uns nie eingestanden wurde. Und das ist eben auch Teil von Ahnenarbeit für mich. Ne? Das ist dieses alte Geschichten wieder erzählen. Das ist dieses in diesen Ahnenraum reingehen und da wieder was zum Klingen bringen und was wieder wach werden lassen. Und dann ist Geschichte auf einmal für mich mega interessant.
Ja, es ist, ich hänge an deinen Lippen, weil ich das so spannend finde. Und wie, wenn du erzählst, dann öffnet sich selbst bei mir so im Herzraum so ein wow, so was Kriegerisches, aber in so einer positiven Art und Weise, weil es genau das ist. Es ist dieses, wir haben so eine innere Stärke, wir haben so viel zu geben, wir haben so viel, was uns zum Leuchten bringt. Und statt dass wir das rausholen, halten wir uns klein. Und nein, lass mal die anderen lieber. Und haben halt diesen ganzen BS in unserem Kopf aufgrund von Prägungen, aufgrund von allen möglichen Dingen. Wahrscheinlich, also das, was ich so mitbekomme, wenn ich mir die meine Mutter und meine Großmutter angucke, was die für Möglichkeiten aber auch oder auch nicht hatten, was die dann weitergegeben haben. Und ich denke immer so, lass uns die Ketten sprengen. Wir sitzen hier und wir haben die, das Zeug dazu. Wir haben, unsere Generation kann sich einfach damit beschäftigen. Und das finde ich einfach so kraftvoll an, ja, an dieser ganzen Ahnenarbeit. Auch wenn es schmerzhaft ist, aber es ist ja auch total humorvoll, so wie du es machst.
Also ich finde immer, also zwei Dinge dazu, dass wir uns immer wieder klar machen, wir sind die erste Generation von Frauen, die im Zweifelsfall finanziell unabhängig sind, die heiraten können oder nicht heiraten können, die Kinder kriegen können oder nicht Kinder kriegen können. Die Freiheit, die wir jetzt gerade haben, und das ist total wichtig, das ist das allererste Mal, dass das existiert. Und es ist an uns, gute Ahnen zu sein, dafür zu sorgen, dass es nicht wieder verschwindet. Weil wir gehen damit so selbstverständlich um, nur es ist nichts gegeben. Also wir sehen das in der aktuellen Weltentwicklung ja auch. Und das ist eben auch Teil für mich von Ahnenarbeit. A, wie kann ich selber eine gute Ahnen sein für die Zukunft, ne, für die nächsten 7 Generationen, 20 Generationen, sonstiges, ne? Stell dir vor, in 200 Jahren sitzen die da und sagen, ey, dass die Frauen damals, ne, sich aufgemacht haben. Und da sitzen unsere Enkelin, Urenkelin kollektiv und sagen, das war wie das Wahlrecht erstreiten. Das ist das, was ich mir wünsche, wie dann über uns geredet wird. Dann haben wir wirklich was verändert. Und das bedeutet nicht, dass wir uns jetzt irgendwie vor den Zug schmeißen müssen und das alles irgendwie so schwer ist, sondern es ist für mich wirklich, wir haben die Ressourcen. Es gilt, den Fokus zu halten und uns nicht ablenken zu lassen von Nichtigkeiten und uns nicht irgendwie einlullern zu lassen von Dingen, die wir vermeintlich als Frauen tun müssen, die vollkommen egal sind. Also wo ich immer so sage, lackier dir die Nägel, wenn du Spaß dran hast, aber nicht, weil du denkst, du musst es tun. Lass dich nicht ins Bockshorn jagen. Wir müssen das nicht mehr tun. So, und das Patriarchat sorgt dafür, uns immer schön geschäftig zu halten. Wenn man das jetzt auch sieht, ne, wir waren in so einer riesigen Body-Positivity-Bewegung, auf einmal ganz viele Frauenstimmen, die gehört wurden. Und jetzt heißt es wieder, wir müssen zurück zum Superschlank. Weil das uns Frauen beschäftigt hält. Jetzt müssen wir alle uns wieder um unsere Diät kümmern. Wir haben keine Zeit mehr, unsere Stimmen zu erheben für andere Dinge, weil wir auf einmal wieder in alten Mustern drin hängen. Und das setzt Ahnenarbeit eben auch an, dass wir Schritt für Schritt aus diesen Fallen rauskommen können, die uns immer wieder reinholen, in welchen Bereichen auch immer, wo wir denken, was du sagst, ne, still sein, klein sein, lieber nichts sagen. Das sind alles epigenetische Muster, die wir auflösen können. Und das finde ich halt irgendwie so kraftvoll. Und deswegen ist es eben auch, ne, wenn du das sagst, ich spüre diesen Ruf, weil wir können es. Und das Der Dalai Lama hat gesagt, die westlichen Frauen werden die Welt verändern. The Western Woman will change the world. Das ist 2009 war das, glaube ich, 2004 in Toronto auf dem World Peace Summit. Damit hat er aber nicht gemeint, das machen wir, wenn wir unsere Däumchen drehen, sondern das machen wir, wenn wir es machen. Und wir haben an dem Ort der Erde, wo wir leben, so viel Privilegien und so viele Möglichkeiten. Wie cool wäre es, wenn in den Geschichtsbüchern irgendwann steht und der Schub ging aus Europa raus, in die Welt. Weil das ist eben auch das, hier hat es angefangen und hier kann es aufhören. Und es hat nicht durch die Frauen angefangen, doch es kann durch die Frauen enden. Und das ist das, was für mich Ahnenarbeit eben auch immer wieder so kraftvoll macht, weil wir im Kollektiv arbeiten. Und jetzt weiß ich, du hast noch irgendwas anderes gesagt, das habe ich jetzt in dem Ganzen, es ist verschwunden.
Das macht
Aber
nichts.
gut.
Das ist im Flow darf man was vergessen. Und so wie meine Großmutter immer zu sagen pflegte, mütterlicherseits, wenn man was vergisst, war es nicht so wichtig. Und ich.
Ja, genau. Das war mit dem Großmüttern, da ist die Großmutter reinkommt. Danke, liebe Großmutter. Auch das nochmal zu merken, ne? Unsere Mütter und unsere Großmütter hatten an ganz vielen Stellen einfach nicht die Chancen. Und auch zu merken, genau, das Schmerzhafte war das. Für uns Ahnenarbeit muss gar nicht schmerzhaft sein. Wenn wir beschließen, dass das schmerzhaft ist, dann können wir es gerne schmerzhaft haben. So. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn, also in dem Arbeiten mit mir, es wird immer viel geweint. Nur wir dürfen Weinen nicht mit Trauer verwechseln, sondern Weinen ist eine natürliche Abreaktion des Körpers. Da darf was gehen. Und das kann Stress sein, das kann Wut sein, das kann einfach nur sein, dass sich irgendeine alte Emotion löst. Es ist nicht Trauer. Und auch da in der Arbeit, ich sage das immer ganz deutlich, das, was wir wahrnehmen, wenn wir darüber klar sind, dass das, was wir in diesem Prozess, ne, wenn ich mit Leuten auch im 1:1 arbeite oder wir auch in der Gruppe arbeiten, das, was wir spüren, nicht unseres ist, sondern das unser Ahn, dann können wir ganz anders mit diesen Emotionen auch umgehen. Und dann fühlt es sich auch nicht mehr so groß an. Und dann fühlt es sich auch nicht mehr so, oh mein Gott, ich habe Angst, in meine Linie zu gehen und ich weiß nicht, was da ist an. Weil wir anerkennen, ich bin sozusagen Gefäß für Emotionen und ich bin gleichzeitig hier, um das aufzulösen und zu transformieren. Und für mich ist Humor sowieso immer das A und O, weil Lachen hebt die Energie. Das tut uns allen gut, das tut auch den anderen gut, mit denen wir arbeiten. Und ich finde, die Welt ist echt schon ernst genug. Da müssen wir es nicht immer noch ernster machen. Und das, was dazu kommt, also vor allem auch in der 1:1-Arbeit, es gibt einfach echt viele lustige Ahnen. Das ist auch so ein Ding, ne? Also wirklich dieses, Ahnen sind nicht wie Engel, irgendwas Sphärisches, sondern das sind die Menschen, die vor uns kamen. Und die haben Humor, manche sind grumpy, manche sind irgendwie ungewollt lustig, manche sind ein bisschen tollpatschig. Und da gibt es einfach auch viele lustige Situationen.
Das Lustige ist, wenn du das so beschreibst, es ist so real. Also es ist genau wie, es ist halt nichts wuhuhu, sondern es ist so es ist irgendwie handfest. Es ist genau wie du sagst, das war einfach nur 100 Jahre vor uns, 200 Jahre vor uns, 300 Jahre vor uns. Mehr ist es gar nicht. Und das, ich finde, das auch nochmal so in Relation zu stellen, ist so, okay, genau wie du sagst, sie hatten nicht die Rechte. Meine Großmutter hatte 6 Kinder. Meine Großmutter hatte einen Mann, der sehr erfolgreich war. Und sie hat sich zurückgenommen in den 30ern, 40ern, weil sie auch keiner anderen Frau was wegnehmen wollte. Trotzdem war sie total involviert in den Job meines Großvaters und hat super viel mitbewirkt. Trotzdem war sie nicht unabhängig. Und das wollte sie meiner Mutter halt so unbedingt mitgeben. Ich hab auch so ganz viele Briefe, weil meine Mutter ist ja Schwedin und hat dann in Deutschland gelebt und meine Großmutter hat meiner o Mutter dann immer geschrieben. Und diese Briefe, die durchzulesen, genau wie du sagst, dass man einfach in die Vergangenheit geht und einfach mal ein bisschen gräbt und nicht, weil man irgendwie nur das Schlimmste rausholen will, sondern einfach nur, um Dinge auch zu verstehen, zu erkennen. Wenn man die Fotos sieht, die hatten eine lustige Zeit. Die hatten eine lustige Zeit und die hatten aber genauso wie wir alle Gefühle, die Klaviatur der Gefühle.
Ja, und einfach auch wirklich so zu merken, wie sage ich das? Der Grund, warum Ahnen sich so real anfühlen, ist, weil sie real sind. Also da brauche ich noch nicht mal in irgendein Glaubenssystem reingehen, sondern wir alle wissen, ohne deine Großmutter wärst du heute nicht hier. So, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Das kann man sagen, ja, aber die Arbeit, die du machst, die ist irgendwie so ein bisschen, da sage ich, zum Glück gibt es seit den 40ern die Epigenetik, die mittlerweile auch populärer im Mainstream ankommt. Denn die Epigenetik ist der Forschungszweig, der endlich wissenschaftlich belegt, was Ahnenarbeiter, wenn man das jetzt so möchte, weltweit schon seit Urzeiten wussten. Das ist das, was die Schamanen, Medizinfrauen, Völvers, wo auch immer wir in der Welt uns jeweils bewegen, Curanderas, was die immer schon wussten. Weswegen es auf der ganzen Welt Ahnenpraktiken gibt. Und jetzt wird das auch noch wissenschaftlich nachgewiesen. Es gibt wissenschaftliche Studien, die uns zeigen, wie wir epigenetische Marker durch Veränderung im Lifestyle, wenn es zum Beispiel um wirklich diese Ernährungsgeschichten geht, um physische Geschichten geht, nachweisen, also die Veränderung, und die kann zackig passieren. Und das ist das, was ich in der Arbeit merke, in dem Moment, wo wir ganz genau bestimmen können, wo der Ursprung ist. Und das geht, also so wie ich arbeite, können wir wirklich genau sagen, das ist die Großmutter mütterlicherseits 8 Generationen zurück. Es geht ganz klar, wir arbeiten viel auch über den Körper, weil Ahnen sind der Körper. Lösen sich Dinge sofort, dann haben wir diese berühmte Abreaktion des Weinens, das ist die Bestätigung des Körpers, es passiert was, und die Themen sind danach weg. Und das wirklich so zu merken, das ist alles relativ handfest. Da ist nichts, wo man dran glauben muss, sondern es gibt für alles so eine Rückverbindung, sag ich mal, in eine in eine wissenschaftliche Anbindung, in etwas, was der Verstand logisch nachvollziehen kann. Und gleichzeitig, das ist für mich einfach auch, ist es natürlich auch spirituell, weil Spiritualität für mich bedeutet, wie verorte ich mich in der Welt? Das bedeutet nicht, ich glaube an Gott oder nicht an Gott. Das heißt nicht, ich glaube an Feen oder an Engel oder, weil das sind für mich nur Worte, sondern es ist für mich die Anerkennung, ich bin Teil von etwas Größerem. Und wie verorte ich mich da in diesem Größeren? Und in dieser Art von Spiritualität, die, wie ich sie lebe, sehr erdverbunden ist, kommen wir eben automatisch immer bei den Ahnen an, weil das ist das große Ganze, aus dem wir kommen. Und dann gibt es eben diesen Teil, das hatten wir im Vorgespräch ja auch kurz, das Zyklische, und das ist die Weltsicht der Menschen, die vor uns kamen, also wenn wir jetzt in die christliche Zeit gucken, die vorreligiöse Zeit, denn Religion hat dem Zyklischen ein Ende gesetzt, weil es gibt die Endstation Himmel oder bei den Katholiken eben auch die Hölle. Ich bin damals evangelisch getauft, ich habe da kein Problem mit so. Und auch zu sehen, wie willkürlich das ist, ne? Wenn du irgendwie, also ich bin in Bielefeld geboren, bist du in Paderborn geboren, das ist nicht weit davon, dann kommst du in die Hölle, bist in Bielefeld geboren, dann gibt es die Hölle nicht. Also so. Und es gibt aber diese Endstation. Und diese Endstation war, und das ist wichtig, das zu verstehen, für Religionen wichtig, denn dadurch entsteht Macht in religiösen Strukturen. Solange es Zyklische gibt, weil alles zyklisch funktioniert, Tag und Nacht, Jahreszeiten, wie die Erde sich dreht, wir kommen und wir gehen, ne? Der Apfel hängt am Stamm und dann wird er wieder zur Erde und dann wird er wieder zum Baum, dann gibt es ja keine endgültigen Konsequenzen. Da muss ich ja nicht jetzt Buße tun. Da muss ich ja jetzt nicht, ne, das brave Kind sein, weil ich habe nur einen Shot, ob der Petrus mich da reinlässt oder nicht. Sondern dann wird es auf einmal menschlich. Dann ist es so, dass ich vielleicht nochmal wiederkomme. Dann kann ich mir Sachen nochmal angucken. Und vor allem, was sich verändert, ist, dass der Himmel nicht das Erstrebenswerte ist, sondern das Leben. Und das ist eine grundsätzliche Veränderung der Perspektive, vor allem in Spiritualität, wo wir ganz viel ja immer noch das Streben nach Außerkörperlichem sehen. Wenn wir uns zurückverbinden und merken, das hier, diese Extrarunde, das ist das, was richtig cool ist, weil ich kann essen, ich kann Leute umarmen, ich kann Sachen riechen, ich kann das hier alles machen. Und dann in diesem alten, auch europäischen alten Weltbild gehen wir hinaus, machen eine kurze Pause und dann kommen wir wieder rein. Und das Interessante ist noch als letzten Satz dazu, wenn wir auch ethnologisch gucken, dann sehen wir den Begriff des Enkels oder der Enkelin, die ursprünglich kleiner Ahne oder kleine Ahnen heißen. Wo wir zum einen natürlich sagen, das sind die, die zu Ahnen werden. Zum anderen steckt da aber auch drin, wer ist denn da jetzt wiedergekommen? Und das finden wir immer noch im Sprachgebrauch. Und es verändert, wie gesagt, alles.
Ja, es ist mega spannend. Du meintest, da hatte ich sofort so ein, ach, da muss ich mal nachhaken. Du meintest, Ahnen sind Körper. Also Ahnen sind unser Körper. Das heißt, Meinst du das jetzt bezogen auf Epigenetik? Unser Körper ist sozusagen, wir kommen als Eizelle, waren wir schon in unserer Mutter angelegt, in unserer Großmutter. Und dadurch sind diese Proteine ist verankert in so, oder du darfst.
Wenn unsere Ahnen nicht wären, wären wir nicht in diesem Körper. Das ist relativ, also ganz einfach biologisch gesehen, durch unsere Ahnen existieren wir. Durch diese Eizelle, Samenzelle, wenn das nicht wäre und das kommt aus dem Körper unserer Ahnen, wären wir nicht Körper. Das heißt, alles das, was wir sind, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir durch unsere Ahnen. Und dann fängt unsere eigene Lebenserfahrung an. Und dann kommt das. Aber auch unser Charakter, ne? Es gibt Kinder, die kommen auf die Welt und die grinsen die ganze Zeit. Das sind Ahneninformationen. Ganz viel. Die können auch eine super Schwangerschaft gehabt haben, eine super Mutter gehabt, das kann da alles schon mit reinkommen. Und dann gibt es Kinder, die kommen auf die Welt und gucken und denken sich, what the fuck? Ahneninformationen. Also ich bin mittlerweile an dem Punkt, ich sage immer zurückhaltend, 70%, meiner Meinung nach ist es noch viel mehr, sind Themen, sind alles Ahnenthemen, ist alles epigenetisch, ist alles mitgegeben, weil wir einfach auch lange Zeit nicht an Dingen gearbeitet haben in diesem Bereich. Da hat sich einiges aufgestaut. Und das wirklich anzuerkennen, meine Haare ist wegen meiner Ahnen, meine Nase, mein Körper, mein Durchhaltevermögen. Jetzt kann man sagen, deine Sportlichkeit. Aber auch da, ich werde mein ganzes Leben lang nie eine Heroin-Chick-Elfe werden. Das liegt an meinen Ahnen. Das liegt nicht daran, wie ich esse. Das liegt nicht daran, ob ich viel esse oder wenig esse. Das liegt nicht daran, ob ich viel Sport mache oder wenig Sport mache. Das ist das, was meine Ahnen mir mitgegeben haben. Das sind die Frauen aus dem Norden von der Nordsee, die haben sich gegen den Wind gestemmt an den Stellen, wo kein Deich war. Die waren auf dem Land. Mein Körper steht dafür, dass diese Frauen überlebt haben. Weil wenn es hart auf hart kommt, habe ich genug Reserve, um durchzuhalten. Und wenn ich so anfange, meinen Körper zu betrachten, dann merke ich, alles das, was hier ist, ist Ahnen. Und dann hört auch dieser Selbsthass auf, dann hört auch dieses vermeintlich, ich muss so aussehen oder so aussehen aus, weil es einfach nur ein Zeichen dafür ist, was vor mir gekommen ist. Und das ist in dieser ganz einzigartigen Mischung zusammengekommen, was uns einzigartig macht. Und dann entstehen wir. Und dann ist so das, was ich sage, ne, das hier kennen wir, aber es ist ja, wir haben ja alle genetische Dispositionen auch. Das sind unsere Ahnen. Und genauso haben wir epigenetische Dispositionen. Das ist, ich sage immer, das ist der Rucksack, den wir mitbekommen, von dem wir gar nicht wissen, dass wir den aufhaben. Und dann gibt es diesen anderen Rucksack, von dem im Coaching auch immer viel gesprochen wird, wo dann sozusagen unsere persönlichen Lebenserfahrungen reinkommen.
Und was würdest du sagen, genau jetzt angedockt daran, wir haben, also nee, oder anders, das, was du eben gesagt hast, das waren die Frauen, die sich gegen den Wind gestemmt haben, das ist so, ich finde, da entsteht eine ganz große Selbstliebe, dass wenn man das anerkennt, dass man sieht, okay, ich wäre so gerne wie die und die und warum habe ich nicht den, ne? Dann ist man immer wieder in dieser Negativschleife und versucht irgendwas zu verändern, was aber eventuell nicht, also oder nicht veränderbar ist. Und einfach diese Annahme, diese Selbstliebe, diese Annahme macht es einem ja auch einfach viel leichter zu sagen, here I am und it's okay. Also es ist doch auch schön, dass es auch eine Vielfalt gibt, dass es bunt ist, dass wir bunt sind, ne? Der eine hat dunkle Haare, der andere hat Locken, der eine ist groß, der andere ist klein. Also was wäre die Welt, wenn wir eine Suppe wären, irgendwie wäre ja auch wahnsinnig langweilig, auch in den Charakteristiken.
Total. Und da zu sehen, wenn wir jetzt da noch einen Schritt weitergehen, zu sehen, jeder Körper erzählt eine Geschichte. Und was wäre, anstatt zu bewerten, zu gucken, welche Geschichte kann dieser Körper mir erzählen? Welche Geschichte kann dieser Körper mir erzählen von all diesen kleinen Menschen? Welcher Körper kann diese Geschichte, also welche Geschichte wird von all diesen großen Menschen erzählt? Oh krass, okay, habe ich nie drüber nachgedacht. Lass mich da mal reinfühlen. Und wenn wir so das betrachten würden, dann wird es gar nicht sein, oh, wie schön ist die Vielfalt, sondern was gibt es für unterschiedliche Geschichten? Und boah, wie spannend, wenn sich diese beiden Geschichten in dir, ne, du sagst gerade, ne, deine Mutter ist Schwedin, dein Vater ist wahrscheinlich aus Deutschland, so, ne, würde ich jetzt drauf schließen, und zu sehen, oh, und dann treffen sich diese beiden Geschichten, guck mal, was daraus entstanden ist. Und dann wird eine neue Geschichte gebildet. Und das zu sehen, wie sich Fäden quasi immer wieder verweben und da dieses Einzigartige draus entsteht. Und natürlich kann ich sagen, das ist was, das gefällt mir nicht so sehr an meinem Körper. Und dann ist es aber wichtig zu sagen, und das liegt nicht daran, weil es mir nicht gefällt, sondern weil mir gerade in dieser Zeit, in der ich lebe, erzählt wird, dass das nicht richtig ist, um mich als Frau von wichtigen Dingen abzuhalten. So.
Ja,
und dann
mega
ist es
spannend.
Okay, weißt du, so, also es gibt ja auch Momente, wo ich gucke meinen Körper auch an und dann gibt es Momente, wo ich mir denke, ugh. Und es gibt Momente, da ziehe ich das Bäuchlein ein. Das ist bei mir genauso, nur ich weiß, ah, okay, das ist das Patriarchat, was mich gerade davon abhalten will, was wirklich Wichtiges zu tun. So, und dann kann ich damit anders umgehen. Aber stell dir vor, jeden Menschen, den du begegnest, fängst du an, dir anzuschauen und sagst, welche Geschichte kannst du mir erzählen? Welche Geschichte sehe ich in deinen Augen, in deiner Nase, in deinem Lachen, in deinem Weinen? Und wow, also auch da zu merken, wie krass sind unsere Ahnen, dass wir heute hier sind.
Es ist so schön. Also es ist so schön, wenn man anfängt, diese Geschichten zu erzählen. Und natürlich ist nicht jede Geschichte einfach nur von, nicht jede Geschichte ist einfach nur schön, ne? Genau wie du sagst, das ist ja einfach ganz viel Schmerz und ganz viel Nachkriegsgenerationen. Und gerade bei mir, so in der mütterlichen Linie, die hatten halt keinen, die haben keinen Krieg erlebt. Meine Mutter ist 43 geboren, die hat keinen Krieg erlebt. Und das ist auf jeden Fall auch was ich nicht mittragen musste, sozusagen. Da bin ich gut bei weggekommen. Aber mein Vater, der 50 geboren ist, ich hatte eine Großmutter, die hat halt Schlimmes erlebt mit zwei toten Kindern im Krieg. Das ist halt aber auch eine Geschichte, die ich auch in mir trage, sozusagen.
Und da, und aber auch da zu sehen, ne? Wenn wir das jetzt zum Beispiel nehmen, zu sagen, wie wunderbar und magisch deine Eltern sich zusammengefunden haben und du jetzt Leichtigkeit, dieser Leichtigkeit, dir die schwere Ahnenlinie angucken kannst.
Ja.
Oh, was ist das für eine Geschichte? Also da geht ja schon wieder, ne, da was rein. Und das auch, also das ist so das, was ich mir immer denke, wir gehen so schnell ins Bewerten, von was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch. Und wenn wir da rausgehen und einfach nur, und das ist ein großer Teil der Arbeit, die ich auch mache, ein wirklicher Schlüsselmoment ist immer das Anerkennen. Ich erkenne das erstmal an, dass das so ist. Und das macht meistens schon einen riesengroßen Unterschied. Ich muss gar nicht Stellung zu Dingen passieren, einnehmen zu Dingen, die auch in meiner Ahnenlinie passiert sind, sondern es einfach anzuerkennen. Und da, und das so anzugucken, wie wenn ich ein Buch lesen würde, zu sagen, ha, ne, wir sind wieder bei Miss Marple, ah, interessant. Okay, das erkenne ich an, das ist so. Finde ich das gut, finde ich das nicht gut? Das ist da nochmal was ganz anderes. Und so können wir Ahnenarbeit ganz anders kreieren, in einem ganz anderen Raum. Und wir sind einfach in der westlichen Welt, vor allem in der westlichen Coaching-Welt, Therapie-Welt auch, wie Therapie und Coaching auch in die Welt kam, war, wir haben uns ums Individuum gedreht, weil wir aus einer hyperindividualistischen Gesellschaft kommen. Und wenn wir aufhören, uns um uns selber zu drehen und es eben nicht um meine Befindlichkeit geht, also natürlich geht es in Ahnenarbeit auch um deine Befindlichkeit, weil du kommst ja mit einem Thema und sagst, finde ich jetzt nicht so geil. Ich merke, da wiederholt sich was. Ich merke, da ist was, da finde ich keinen Ursprung zu. Ich merke, ich komme immer wieder in die gleichen Muster, da kommen Emotionen hoch, da sind Blockaden, ich habe Gedanken, was auch immer es ist, das geht von dir aus und dann zu merken und jetzt gebe ich den Stab ab und dann geht es natürlich, machen wir die Arbeit, also ne, wenn wir es zusammen machen würden und gleichzeitig geht es ja um deine Ahnen. Und das gibt auch schon einen ganz großen Raum von, da brauche ich gar nichts bewerten, da muss ich gar nicht gucken, was macht das mit mir jetzt, sondern wir gucken, dass wir mit denen arbeiten.
Und geht es darum, dass sozusagen, wenn wir mit denen arbeiten, ich komme mit einem Thema, zum einen habe ich meinen Rucksack, so wie du erklärt hast, und dann gibt es noch den Rucksack unserer Ahnen. Zum einen, wie erkenne ich, das ist jetzt gerade mein Rucksack und was ist das andere? Gibt es da irgend so ein, keine Ahnung, nicht quick and dirty, easy Tipp, aber damit ich überhaupt erkenne, das ist jetzt meins oder das ist was anderes, so wie du gesagt hast, da kam irgendwie so eine komische Stimme und ich wusste überhaupt nicht oder mir war klar, das ist nicht meine Stimme. Das als eine Frage und dann die zweite habe ich vergessen, kommt mir aber gleich, Wahrscheinlich, damit wir das Thema jetzt einmal
Okay.
bearbeiten.
In der Art und Weise, wie ich arbeite, können wir ganz klar bestimmen. Wirklich, hundertprozentig fix. Es gibt dieses Momentum, wo wir über den Körper gehen, die Emotionen bestimmen, Ursprung bestimmen, also wo wir es im Körper auch wahrnehmen. Deswegen ist es viel Körperarbeit, weil einfach Emotionen auch im Körper gespeichert sind. Das heißt, wir gehen von den Gedanken runter auf das, wo ist der Ursprung im Körper, was dazu führt, dass wir diese Gedanken, diese Muster und so weiter haben und können dann in der Methode, mit der ich arbeite, ganz genau bestimmen, ist es Kindheit oder ist es Ahnenlinie. Und ein Trick dabei ist, ich nenne das immer, können wir die Emotionen externalisieren oder eben nicht? Sind es unserem Ursprung oder eben nicht? Und wenn wir das rausfinden, ne, wenn ich das, also jetzt mal bildlich gesagt, kann ich es rausnehmen oder nicht? Wenn ich das kann, dann ist es nicht meins. Und das ist der entscheidende Punkt, an dem wir dann eben sozusagen nach links oder rechts abbiegen. Im Prinzip ist es das Gleiche. Das ist das, ne, so wie ich arbeite. Deswegen, ich mache Ahnenarbeit und innere Kindarbeit in einem, weil ich möchte, das war mir auch so ein Anliegen und das finde ich auch so. Ich kann doch von dir als Kunde nicht erwarten, dass du im Vornherein schon löst, was der Ursprung deines Themas ist. Weil dann hast du ja eigentlich die Hälfte der Arbeit schon gemacht. Und wir haben viel zu viel, finde ich, so Modalitäten, wo ich mich vorher schon entscheiden muss, wo ist der Ursprung, damit ich die richtige Modalität wähle. Während so wie ich arbeite, ist, du kommst mit dem Thema und dann finden wir heraus, ist es deins inneres Kind, biegen wir da ab? Oder ist es ein Ahnenthema und biegen wir in die andere Richtung ab? Der Grundsatz ist der gleiche. Es sind sozusagen emotionale Loops, es sind Echos, die immer wieder kommen, die aus der Vergangenheit kommen und die es gilt aufzulösen. Und das können wir zum einen natürlich mit unserem inneren Kind machen oder wir machen es zum anderen eben auf der epigenetischen Ebene in der Ahnenlinie.
Und jetzt kommt nämlich, jetzt kommt auch gerade wieder die Frage, ist es denn so, dass wir was für sie auflösen? Also ist das, wenn das ein Muster ist, was wir dann in der Arbeit sehen, dass das was mit unseren Ahnen zu tun hat, ist das der friedlose Ahne, der hier noch irgendwie rumpoltert und merkt, hallo, das Thema stresst mich aus irgendeinem Grund, irgendwas Traumatisches? Dass wir es dann für ihn auflösen oder lösen wir es für uns auf? Oder gut, das ist jetzt wieder der Verstand, der eine Erklärung haben will, aber
Ich
genau.
fange mal an mit der Erklärung inneres Kind. Weil das ist das, was alle irgendwie schlucken, wo alle sagen, ja, es ist ganz normal. Ich reise zurück durch die Zeit und ich spreche mit meinem fünfjährigen Ich und ich löse die Emotionen auf und dann ist es gut bei mir. Wenn man sich das anhört, hört sich das total gaga an. Also so. Und gleichzeitig wissen wir, es funktioniert. Es ist ein jüngerer Anteil von uns und der möchte integriert werden. So. Und wenn wir das jetzt weg von dem individuellen Blick auf die Linie sehen, kann man sich das genauso vorstellen mit den Ahnen. Die gut integriert sind, sind die friedvollen Ahnen. Das sind die, die in der Bildsprache hinübergegangen sind. Und dann haben wir die friedlosen Ahnen. Das sind sozusagen die inneren Kindanteile im Äquivalent, die irgendwie noch grumpy sind, die irgendwo festhängen, die in einem Loop festhängen. Das kann sein, weil aus irgendeinem Grund da irgendeine Emotion war, die zu groß war, als dass sie verarbeitet werden konnte. Krieg, Schock, Lebensumstände, wo jemand aus dem Leben scheidet und zum Beispiel diese Frau sagt, ich habe das immer noch nicht verwunden, dass ich das und das nicht tun durfte, weil das mein Lebenstraum war. Das sind die Emotionen, die hängen. Und das, was da hängt, das lösen wir dann da auf. Und das machen wir nicht hier, sondern das machen wir da, wo es herkommt. Genauso wie wir zum inneren Kind reisen, in Anführungsstrichen. Können wir eben durch die genaue Bestimmung in der Ahnenlinie mit der Ahnen oder dem Ahnen in Kontakt gehen? Und dann ist wirklich der Teil, die in Frieden zu bringen. Also, das ist, ne, man kann es auch Friedensarbeit in dem Sinne nennen. Es geht immer darum, in Frieden, in Neutralität zu gehen. Es muss keine Euphorie danach sein, sondern wirklich in den Frieden zu gehen. Und bildlich gesprochen, nehmen wir die friedlose Ahnen, lassen sie über die Brücke gehen und zu friedvollen Ahnen werden.
Oh, da, weißt du, du nimmst einmal auch so die Angst. Also ich finde, es ist so spannend, mit dir darüber zu sprechen, weil ich hatte dann irgendwie so eine Frage, ja, was machst du denn? Weil die meisten Menschen haben ja oft Angst vor dieser Dunkelheit, dieses, das, was du erzählt hast. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine Zeit, mein Schwager macht auch Healing und auch schon vor 20 Jahren, der ist auch älter als ich. Und war immer bei denen in Schweden im Haus und ich habe immer zu ihm gesagt, Stefan, ich weiß nicht, aber ich fühle hier irgend komische Energien. Ich konnte abends nie einschlafen, aber ich habe es nicht verstanden und ich habe wirklich immer Angst gehabt. Und heute, wo ich jetzt haben die mittlerweile das Haus verkauft und die letzten Jahre war ich dann irgendwie fein mit dem Haus, aber da war irgendwas. Und er hat es dann auch immer bestätigt, weil er halt auch irgendwie Kontakt sozusagen hat und mehr sehen konnte als ich. Ich konnte das halt nicht greifen und verstehen und ich war immer so ein mega Kontrolletti und deswegen hat mir es so eine Angst gemacht. Aber dieses Thema Angst und diese Dunkelheit, weil deswegen habe ich dich auch gefragt, als du Kind warst, kann man den Frauen, die jetzt sagen, oh, da ist irgendein Thema, ich hänge da eigentlich fest und eigentlich spricht das mit mir, es berührt mich. Kann man denen die Angst irgendwie nehmen, dass sie diesen Move machen?
Man braucht keine Angst haben. Also auch da noch meine, wenn du das erzählst mit dem Haus und da ist was. All diese Geschichten von Poltergeistern, von ne, irgendwie Spukgespenstern und so, sind für mich alles Ahnen.
Ja,
Hilflose Ahnen.
absolut,
So,
genau, das
das
waren
heißt, und
Ahnen.
am Ende des Tages, wenn man sich das wirklich objektiv anguckt, ist da jemand, der in einem emotionalen Loop, in einem Trauma-Loop gefangen ist. Da brauche ich doch keine Angst vor haben, sondern da gehe ich mit Mitgefühl hin. Also das ist das, und ich glaube, das ist so das, was ich von Anfang an mitbekommen habe, weil ich immer gemerkt habe, die Leute hängen ja fest. Die haben ja, also ne, das ist irgendwie ganz nett, mit diesem Kind da so ein bisschen zu spielen, ne, wenn wir jetzt so zurückgucken. Also ich war halt beschäftigt, aber am Ende des Tages war das, dass die freiwillig kamen, ne, also zu mir kamen, die sich zeigten, die wollten alle in Frieden. Die wollten alle hinübergehen. Die haben alle gesagt, wir hängen hier fest. Das ist die wahre Hölle, wenn wir uns das so angucken. Du bist irgendwie nicht im Frieden, wo du eigentlich hin möchtest. Du bist aber auch nicht mehr so richtig hier. Du kannst also nicht richtig was bewegen. Wenn wir da jetzt so in diesen Worten, ne? Also ich finde es immer wichtig, so diese Bilder zu haben. Dann kann jemand sagen, oh, jetzt macht sie da irgendwie diese Bilder auf. Aber es ist, damit der Verstand das irgendwo einordnen kann, wie das funktioniert. Und von daher ist bei mir immer Mitgefühl. Immer Mitgefühl. Und das heißt, alle, die Angst haben vor irgendwas, haben eigentlich nur Angst, weil sie nicht wissen. Wir haben immer nur Angst vor dem, was wir nicht kennen. Wenn wir jetzt davon ausgehen und zu wissen, okay, das ist ein Ahnenthema, wenn ich es nicht bestimmen kann, für mich ist es meistens dann immer ein Ahnenthema und es geht auch in den allermeisten Fällen wirklich auf, zu wissen, da ist was, was dich jetzt so beschäftigt, dass es dir nicht gut geht damit. Dann ist die Alternative, damit weiterzumachen oder einfach zu sagen, ich gehe mal zu Kaya oder zu irgendeiner anderen Practitionerin. Also wir sind ja mittlerweile über 30 Practitioner. Und guck mal, was da ist. Und ich gehe hin mit dieser Miss Marple-Attitüde und sage, ich bin mal neugierig darauf, von wem das kommt. Vielleicht kann ich was erfahren. Manchmal kommen die Geschichten, manchmal geht es auch wirklich nur darum, den oder diejenige hinüber zu begleiten. Nur Angst braucht niemand haben. Weil das ist mir auch nochmal wichtig. Wir haben ja keine Schuld an dem, was passiert ist. Wir haben keine Schuld, wir haben keine, also wir konnten ja gar keinen Einfluss auf das nehmen, was damals passiert ist. Vor 10 Generationen, 20 Generationen, 5 Generationen, wann auch immer. Und zu merken, das Einzige, was wir haben, ist die Verantwortung uns gegenüber, wirklich zur verkörperten Antwort zu werden, deswegen die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wir das nicht mittragen und vor allem nicht weitertragen. Und dann finde ich, braucht niemand Angst zu haben. Weil auch da nochmal, es ist nicht so, dass wir dann da stehen und auf einmal kommen da die schlimmsten Bilder hoch und das ist irgendwie in so einem Horrorfilm. Das ist alles, das sind so Bilder, die uns mitgegeben wurden und je gruseliger diese Bilder sind, desto mehr weiß man, weil bitte guck da nicht hin. So, weil was wäre, wenn wir wieder in Ahnenarbeit kommen? Und das ist ja auch noch nicht lange her, dass die Kirche so ein bisschen ihren Zug verliert, ne? Das ist relativ jung. Die ganze Zeit dazwischen musste das alles verteufelt werden, vergeistert, verspukt werden, dass wir ja nicht anfangen, wieder mit unseren Ahnen in Kontakt zu gehen. Das heißt, auch da zu merken, die Angst, die manchmal da ist, ist eine, die uns mitgegeben wurde, die wir eigentlich gar nicht haben müssen.
Es ist so spannend. Es macht so einen Spaß, dir zuzuhören, weil in deinem Workshop haben wir dann ja auch zwei Meditationen gemacht und Kam dann sozusagen in der Meditation, kam auch meine Großmutter, meine schwedische Großmutter, und da war irgendwie, die war irgendwie noch wütend. Und ich hatte die noch nie so richtig auf dem Schirm. Also ich wusste, ne, intuitiv spürt man schon so, ah, irgendwas ist mit der. Und dann tauchte die da plötzlich auf und dann ist sie rübergegangen und ich habe sie dann sozusagen rüber begleitet, aber sie brauchte noch irgendjemanden. Also es kam dann irgendwie noch jemand dazu, den ich aber nicht identifizieren konnte als solches. Und dann sind sie rübergegangen. Und lustigerweise bin ich ja wirklich nach unserem Gespräch super krank, oder nach diesem Workshop bin ich ja einfach so krank geworden. Und es war so viel Aufarbeitung in meinem Körper notwendig. Also es war das Allerbeste, was mir passieren konnte. Krankheit als Geschenk, ja. Und mittendrin siehst du es natürlich nicht und nervt es dich und da, da, da. Aber ich finde das so spannend, was der Körper einem zeigt, was man auflöst. Und wir haben, das war ja ein 3-Stunden-Workshop, da saßen 60 Leute. Also ich war noch nicht mal nur im One-on-One mit dir. Und es hat so viel Veränderung in mir gebracht, dass ich wirklich merke, ich bin wirklich auch in diesen letzten 5 Wochen zu einem neuen Menschen geworden. Ja, wirklich. Das ist ganz viel deiner Ahnenarbeit zuträglich, heißt das so, oder zu danken. Ja,
Und
richtig
auch da
spannend.
nochmal, also da danke dir fürs Teilen, total. Und du bist nicht zu einem neuen Menschen geworden, sondern du bist mehr zu der geworden, die du wirklich bist.
Ja.
Also das, und das ist, glaube ich, das wirklich, was für mich so dieses Thema Ahnenarbeit ist. Wir erlauben der Schwere aus der Linie, sich zu verabschieden. Wir erlauben den Filtern zu gehen. Wir erlauben den Verhaltensweisen, die wir im Hier und Jetzt nicht mehr brauchen, sich zu verabschieden, damit wir diejenigen sein können, die wir wirklich sind, mit all unserer Lebensenergie und Freiheit und Freude und den Ideen, die wirklich unsere sind, so wie wir eigentlich gedacht waren, jenseits von all dieser Schwere. Und das ist auch nochmal was, das ist was, worauf man sich freuen kann. Braucht niemand Angst haben. Und auch da, also vielleicht so kurzer Disclaimer, nicht jeder wird direkt 5 Wochen krank.
Nein, nein, nein.
Also,
Das
es
war,
ist so,
nein,
nicht, dass alle jetzt so, oh
nein,
mein
genau.
Gott, ich habe da keine
Nein.
Zeit für, weil
Nee,
so, Körper
das,
reagieren
ja.
unterschiedlich, so,
Und
und
es waren auch sozusagen mehrere Komponenten und ich bin dankbar dafür, dass das passierte danach. Und ich bin ja auch schon angeschlagen. Ich hatte schon fast keine Stimme, als ich zu dir gekommen. Also es war so, ne, da gehörte mehr dazu. Und was noch dazu gehörte, dass du auch gesagt hast, und das wusste ich auch, aber das hat es noch mal da so befeuert. Wir waren im Januar in der Zeit zur Ruhe kommen, Pause machen. Und ich glaube, dass mein System ganz deutlich diese Information in diesem, also das hast du in den ersten 10 Minuten gesagt. Und es war so, alles klar, da ist die Erlaubnis, ich erlaube mir. Und als Zweifachmutter ist es schwierig, in die Pause zu gehen. Vor allem, wenn man immer so ein Macher ist, immer auch in dieser Leistungsgesellschaft, was wir vorhin schon hatten, da in die Entspannung zu kommen und zu sagen, jetzt mache ich mal nichts. Dafür brauchte ich die Krankheit, um wirklich zu erkennen, was ist Tun und was ist Sein. Und reicht mein Sein, um zu wirken? Und da habe ich eine sehr schöne, also einfach viel Resonanz für bekommen. Und das war für mich total schön.
Na, wie schön.
Ja. Ja, also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Du hast auch ein Buch geschrieben. Das hast du ganz lustig angepriesen. Das hat so einen Spaß gemacht. Ich hätte es am liebsten direkt an dem Abend gekauft. Schade, dass Frage dazu hatte. Und ja, aber kannst du mir einmal erzählen oder beziehungsweise den Zuhörern, weil ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass jeder, der das jetzt gehört hat und spürt, weil es ist ja was, du fühlst es mit dem Herzen und genau wie du sagst, einfach aufzulösen, in den Frieden zu gehen, denen zu helfen, das Mitgefühl zu haben. Ich finde diese Vorstellung so schön, dass man auch gerne bereit ist, mitzuhelfen für seinen eigenen Frieden und vor allem aber auch für den Frieden von unseren also Ahnen.
Und für die Frieden derjenigen, die dann kommen. Das ist ja immer so das. Das ist ja wirklich auch, ne, das, was danach uns kommt. Also ich habe 2 Bücher geschrieben. Das eine, da geht es genau um das Thema Ahnen. Das heißt, du bist die Antwort auf deine Fragen. Im Arcana Verlag erschienen. Und da geht es wirklich darum, ich erzähle aus meiner Geschichte und das Schöne an dem Buch ist, dass das war mir damals total wichtig, dass es eben auch Audio-Reisen gibt. Das heißt, sie sind natürlich aufgeschrieben, aber ich habe damals auch immer schon gedacht, ich fand das in Büchern immer so blöd, dass gesagt, wenn du jetzt schließt deine Augen und dann, und denke ich mir, aber wenn ich jetzt die Augen schließe, dann kann ich ja gar nicht mehr lesen, was da steht, was mache ich denn jetzt? Und irgendwie ist man dann immer so hin und her gerissen. Deswegen gibt es in dem Buch dann auch an einer geheimen Stelle, das merkt man, wenn man das Buch liest, das sage ich natürlich jetzt nicht, einen Link, wo man dann wirklich die Audios runterladen kann und dann mit der Begleitung meiner Stimme diese Reisen machen kann. Also das ist zum Beispiel der für mich immer easy peasy Einstieg. Und im zweiten Teil geht es dann wirklich so ein bisschen Richtung Lebensvision, wenn man merkt, man hat so Themen aufgelöst oder die Dinge, die wo wir wissen, die halten uns irgendwie ab, so von in den Quark zu kommen, so wie wir das gern möchten. Da gibt es am zweiten Teil dann einfach nochmal ganz viel Inspiration, um da auch in Klarheit zu kommen. Und dann gibt es die alternative Möglichkeit natürlich auch, gerade so die zwei großen Themen, die immer wieder hochkommen, Thema Hexenwunde und Thema Finanzen für Frauen, habe ich auf der Webseite so, ich nenne sie kleine Experiences. Das ist im Prinzip wie so ein Abendworkshop mehr. Das eine ist ein bisschen klein, das andere ist ein bisschen größer, aber auch die sind sozusagen, die kann man zu Hause machen, kann man immer wieder auch machen. Und ich weiß zum Beispiel von dem Finanzworkshop, dass es Frauen gibt, die gesagt haben, Alter, ich habe das allererste Mal keine Angst mehr, mir meine Finanzen anzugucken oder die nächste halt angefangen hat, irgendwie Geld zu investieren und anzulegen, weil das sind einfach diese spirituelle Wunde und diese Finanzwunde sind diese ganz großen Themen für uns. Und da gehe ich auch nochmal, wenn man da dieses Thema Geschichte sich ein bisschen anders angucken möchte, gibt es das Buch Spiritual Feminist. Das habe ich genau deswegen geschrieben, da wirklich nochmal reinzugucken und zu sagen, ey, Leute, nicht von dem, was uns erzählt wurde, muss stimmen. Lass uns mal die Geschichte von Frauen nochmal anders angucken und warum wir eigentlich so sind, wie wir sind. Ne? Wenn uns gesagt wird, oh, du bist stutenbissig, wo kommt das eigentlich her? Und das entschlüssel ich da so ein bisschen. Genau. Und wenn man dann, also wenn ich jetzt gerade dabei bin, ne, in deinem Werbeblock.
Bitte. Ja, der ist hier.
Aber für
genau.
Die, die Interesse haben, weil es gibt ja viele, die sagen, ich möchte es für mich machen. Wenn jemand sagt, nee, ich will das gar nicht so für mich machen, dann gibt es die Möglichkeit der 1:1-Arbeit. Das kann man mit mir machen. Oder mit einer der ausgebildeten Practitioners. Da sind wir gerade dabei, eine Webseite für die Übersicht zu machen. Das dauert noch ein bisschen, aber das kommt alles. Und wenn jemand sagt, wow, das möchte ich total gerne in meine Arbeit mit einbinden, dann gibt es im Oktober die nächste Runde der Ausbildung. Da kann man sich ab April dann anmelden. Man kann sich jetzt schon auf die Warteliste setzen. Wenn man Lust hat, dann bekommt man auf jeden Fall die Nachricht, wenn die Anmeldung geöffnet ist, weil ich einmal den ersten Jahrgang abschließen möchte und dann gehen wir in Ruhe in das nächste, Schritt für Schritt. Wir lassen uns nicht hetzen vom Patriarchat. Naja, ich kenne das, oh, jetzt muss man direkt das nächste. Nee, das hat alles Zeit. Und ich sitze gerade auch noch an einem Programm, das kann aber noch ein bisschen dauern, wo es wirklich so eine mehrwöchige Online-Reise einfach auch nochmal zum Thema Ansis, dass da kann man sich hier den Newsletter eintragen dann und dann gibt es da auf jeden Fall Bescheid, wenn es soweit ist. Aber das sind so ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man einsteigen kann. Man kann den Podcast hören. Da erzähle ich auch immer viel über das Thema Ahnen und Ahnenarbeit, um sich einfach so, wo auch immer diejenige gerade steht, mal in das Thema so ein bisschen reinzuschnuppern oder direkt einzusteigen.
Ja. Also, ich weiß, dass eine Stefanie Pilz, mit der ich auch ein Interview geführt habe über Weiblichkeit, die ganz viel mit femininer und maskuliner Energie, die hat die Ausbildung bei dir gemacht. Und ich habe immer nur von ihr gehört, oh mein Gott, das war so life-changing und es war so eine krasse Erfahrung. Ja, und also sie fand es mega, deswegen hier an dieser Stelle. Ich habe sie selber noch nicht gemacht, aber ich habe gehört. Und sie schätze ich sehr, dass das mega ist, was du. Also ich fand ja schon diese 3 Stunden. Also wie sind dann irgendwie, wie ist dann ein ganzes Jahr mit dir?
Sechs
Wow.
Monate. Sechs
Sechs
Monate,
Monate
tauchen wir ein. Und da auch nochmal bei der Ausbildung, das ist so, für mich war da wichtig, auch das, ne, kenne ich von Ausbildung, dass man so eine Wochenendausbildung macht und dann muss man irgendwie mit den Dingen arbeiten. Und das, was es einfach so life-changing macht, weil mir das auch wichtig ist, wir bauen eine Community auf. Also weil auch keine nachher das alleine machen muss. Ich bin weg von diesem hyperindividualistischen. Wir reden auch über Business-Themen in der Ausbildung nochmal. Ne? Es geht wirklich darum, einzutauchen. Es gibt genug Zeit, die eigenen Themen nochmal anzugucken. Es gibt ganz viel Practice-Group-Zeit, also wo man wirklich miteinander auch übt. Weil das, was für mich total wichtig ist, ist, es geht ja wirklich nochmal so einen Schritt tiefer, diese Zusammenhänge zu verstehen. Es geht um Epigenetik und es geht aber eben auch um das alte spirituelle Wissen und wie wir das verbinden können. Und das, was du auch gerade meintest mit dem Haus, ne, und der Energie, wir gehen auch in diese Themen rein wie Space Clearing, wir gehen in die Themen rein wie Sterbebegleitung, also diese ganzen Übergänge auch, ne, wenn jemand auf dem Weg ist, Ahnen zu werden, da können wir auch schon in die Arbeit gehen. Und deswegen, das war mir so wichtig, dass es eben nicht nur dieser sehr klare, super effektive, brillante, von mir entworfene Prozess ist, in Anführungsstrichen, sondern eben auch noch all das, was es da drum braucht, was oftmals in unserer Schnell-Schnell-Welt so zur Seite gegeben wird, dass du wirklich nach einem halben Jahr selber nochmal ganz anders für dich die Welt siehst, ganz viele Themen für dich auch verändern konntest und dann wirklich rausgehen kannst und sofort starten kannst und weißt, was zu tun bist und sicher bist in der Arbeit. Weil das ist das, was ich total oft erlebt habe in Ausbildung, wo man dann so eine Wochenendausbildung oder 4 Tages- oder Wochenausbildung hatte. Und dann, ja, wie mache ich das jetzt? Und wie gehe ich jetzt um, wenn die Unsicherheit da ist? Was mache ich da? Und deswegen wirklich so ein halbes Jahr, wo so viel Zeit ist, auch für Austausch, für Supervision und alles, was da reinkommt. Und was ich total geliebt habe auch, wir hatten das, das hat die Stefanie dir vielleicht auch erzählt, die Offline-Immersion, nenne ich das immer, wo wir 4 Tage dann in Hamburg auch nochmal zusammenkommen. Und das ist nochmal richtig magisch und intensiv auch gewesen. Also ich freue mich schon sehr auf die nächste Runde. Kurz gesagt, ich freue mich schon sehr auf die nächste Runde. Mir macht das auch sehr viel Spaß.
Ja, das hört man in jedem Wort. Oder das ist die Energie, die da schwingt. Das ist wirklich einfach total toll. Also so die Berufung gefunden zu haben und einfach genau wie du am Anfang schon gesagt hast, ich kann den ganzen Tag darüber sprechen, über Ahnenarbeit. Und das ist so toll. Und was ich auch wirklich so schätze, du gehst so tief, aber mit so einer Leichtigkeit und so einer humorvollen Art, dass man einfach denkt, ja, ist ja wohl völlig klar, dass man sich damit beschäftigt. Also ist ja völlig klar. Das ist so, hey, das ist so wie einkaufen gehen. Also, dass man mal halt auch mal Ahnenarbeit macht. Das finde ich genau das. Du nimmst die Schwere, obwohl da auch Schwere ist, aber es geht auch anders. Und man kann es auch einfach in Anführungsstrichen auflösen für denjenigen und für einen selber, um inneren Frieden zu haben und ein glücklich und erfülltes Leben. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Kaya.
Ich danke dir sehr.
Das war wirklich richtig schön. Und ich glaube, viele haben sehr viel mitgenommen. Und ich packe alles in die Shownotes, die Bücher und die Ausbildung und die Warteliste und so. Und wenn ihr euch bei Kaya meldet, dann packe ich auch die E-Mail-Adresse da noch mit rein, dass alle Antworten gefunden werden. Genau. Und dann kann man einfach nur sagen, go for it, weil es lohnt sich so sehr. Habe ich am eigenen Leib schon so oft gespürt. Vielen Dank dir.
Ich danke dir, Vanessa.
Tschüss.
Tschüss.